Wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist André Weber. Ich bin heute hier eingeladen worden. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Pastor der Gemeinde HDH in Mannheim und freue mich total, hier sein zu dürfen, euch als Gemeindefamilie kennenlernen zu dürfen. Wir sind ja Geschwister, deswegen einigen wir uns gleich mal auf das Du. Wenn irgendjemand dagegen ist, der soll sich bitte jetzt melden. Nein? Okay, gut. Also liebes Butt-Team, total toll, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich da mega drüber. Ich habe gerade eben kurz vor dem Gottesdienst gesehen, da gibt es so einen Ablaufplan und ich habe 15 Minuten. Ich habe jetzt gleich in Panik alle meine Witze rausgestrichen aus der Predigt. Aber es wird mir der ein oder andere vielleicht noch rausrutschen. Übrigens, das ist jetzt noch Vorstellungszeit. Das gehört noch nicht zu den 15 Minuten, ne? Gut. In diesem Moment gerade befinden sich meine Söhne mit meiner Schwester zusammen in Tripsdrill im Vergnügungspark. Die haben sich heute mal Gottesdienst freigenommen. Ist natürlich kein gutes Vorbild, aber Papa ist ja woanders, da kann er nichts gegen tun. Und die sind jetzt wahrscheinlich gerade irgendwo in der Schlange vor einer großen Achterbahn. Und ich habe im Vorfeld gefragt, na, gibt es denn welche aus dem Butt-Team, die Achterbahn fahren mögen? Und da wurde mir gesagt, der Ben, der ist jemand, der gerne Achterbahn fährt. Vielleicht könntest du uns gerade mal kurz sagen, was du am Achterbahnfahren so magst.
Also ich mag den Adrenalinkick, wenn es halt so schnell runtergeht und generell die Geschwindigkeit, die Loopings.
Du bist also ein Draufgänger, ja?
Ja.
Oh, warum lachen die jetzt? Ich kenne den Ben nicht gut, wir kennen uns höchstens ein bisschen vom Sola Mannheim, ne? Aber wir haben uns noch nicht über das Achterbahnfahren unterhalten, aber das klingt nicht so, als wärst du so ein Adrenalin-Junkie. Ne? Erzähl mal von deiner ersten Achterbahnfahrt.
Oh, ich glaube, das war bei uns auf dem Winzerfest, da war mal so eine Eisenbahn-Achterbahn, das war schon schnell, also damals, als ich klein war. Und das ging halt so im Kreis und so Hügel ein paar und das war, glaube ich, meine erste Achterbahnfahrt.
Wie alt warst du da?
5, glaube ich.
Oh, okay. Ja, das ist schon ganz mutig. Was würdest du jetzt sagen, du bist jetzt schon fast erwachsen, ne? Und ein großer Kerl und du hast jetzt wahrscheinlich verschiedene Achterbahnen auch schon erlebt. Welche würdest du sagen, ist die beste Achterbahn, die du kennst?
Die Silver Star im Europapark. Mhm.
Die ist schon für ganz harte, gell? Ja. Hast du vielleicht mal ein lustiges Achterbahnerlebnis gehabt?
Ja, das war auch in der Silver Star. Da war ich im Europapark mit meinem Bruder und noch einem Freund und meinem Vater. Und davor haben wir geredet, weil wir haben Kaugummis im Mund gehabt und wegen Ausspucken. Mhm. Und dann in der Achterbahn, als es runterging, habe ich geschrien. Und dann habe ich meinem Freund, der neben mir saß, das Kaugummi ins Gesicht gespuckt.
Ah, okay. Und fiel es in seinen Mund und er konnte weiterkauen oder war es dann weg?
Nein, das war dann weg.
Okay, Mist. Naja, schade. Okay, vielen Dank. Applaus für Ben. Wer war schon mal in einem Freizeitpark? Doch schon viele, ja. Genau. Wenn man mit seinen Freunden oder Verwandten in den Freizeitpark geht, da ist es meistens so, dass sich die Gruppe aus zwei Personentypen zusammensetzen. Es gibt die eine Gruppe, das sind die Achterbahn-Freaks, so wie der Ben. Ja, die können gar nicht schnell genug zur nächsten Achterbahn sich anstellen und dann sich todesmutig in die Tiefe stürzen und das genießen. So, das ist der eine Typ, die eine Personengruppe. Und dann gibt es die andere Personengruppe. Das sind die, die sagen, ach nö, also so Teetassen, die sich drehen, ist auch ganz okay. Und ich mag lieber Zuckerwatte und Currywurst und ich esse auch gern Pommes. Und das mit der Achterbahn, das ist nicht so mein Ding. Das sind so, ich nenne sie mal die Jackenhalter. Ja, das sind die. Das sind die, die dann unten stehen und die Jacken und die Rucksäcke halten und auf die aufpassen, während der Rest der Gruppe Spaß hat. Und das Schöne daran an Jackenhalter sein ist ja auch, dass man, es ist ja nicht doof irgendwie, weil man darf ja quasi außerhalb der Bahn bleiben. Und das ist ein sehr großes Geschenk, nicht mit rein zu müssen. So, also es gibt die Adrenalin-Junkies und die Jackenhalter. Und ich war mein Leben lang ein Jackenhalter. Für mich war das die schlimmste Vorstellung überhaupt, in eine Achterbahn steigen zu müssen. Ich hab mir gesagt, man könnte mir 1 Million Euro anbieten. Ich würde nie in eine Achterbahn steigen, weil das für mich das Allerschlimmste war, was ich mir vorstellen konnte. Kontrollverlust hoch 2. Man setzt sich rein, man wird angeschnallt und dann fährt man ganz langsam Nach oben, links und rechts ist nichts, da geht es einfach nur runter. Und dann, das ist ja der angenehme Teil, ne? Die Todesangst. Und dann verwirklicht sich das ja und es wird wirklich so schlimm, wie man sich das vorstellt. Das war so meine Rolle, mein Leben lang. Also Achterbahn war nichts für mich und ich habe gern die Jacken gehalten. Ja, also wer würde sagen, Jackenhalter ist voll mein Ding? Schon ein paar, ne? Ja, ihr seid mutig, das ist gut. Ihr gebt es zu. Ich habe es vorgemacht, ihr folgt mir nach, das ist gut. Ich glaube, dass es so vielen Christen auch geht, dass viele Christen sagen, hey ja, also ich fühle mich eher wie so ein Jackenhalter. Es gibt die Leute, die sind voll in der Action drin, die leben ihr Leben, so das Achterbahnleben, immer Adrenalin und immer voller Einsatz. Aber boah, nee, also ich glaube, ich bin eher Jackenhalter. Ich passe auf die Jacken auf. Und also ich habe, liebe Antje und liebe Jacqueline, ich habe gehört, ihr seid für die Deko zuständig. Ich habe euch heute die Deko ein bisschen versaut. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Ich habe aus unserem Dachboden heute mal einen Jackenhalter mitgebracht. So, viele von euch vielleicht, viele Christen empfinden sich so wie dieser Jackenhalter hier. Ja, ich stehe so rum, ich halte vielleicht noch eine Jacke, also ich habe schon eine Aufgabe, aber ja, das war's dann auch. Und ich möchte jedem heute Morgen zusprechen, also ihr könnt es gleich abschalten. Das heißt, wenn ihr nach dem Satz, den ich jetzt sage, nicht mehr zuhören wollt, ist in Ordnung, weil das ist schon der Hauptpunkt und der wichtigste Punkt. Du bist kein Jackenhalter Gottes. Das ist, was ich euch heute Morgen sagen möchte. Vielleicht hast du dir noch nie Gedanken drüber gemacht und denkst dir, ja, natürlich nicht. Also warum soll ich ein Jackenhalter sein? Ich werde es gleich noch ein bisschen besser erklären. Aber ich möchte jedem heute Morgen zusprechen, du bist kein Jackenhalter. Ich bringe euch heute einen Text mit, der passt relativ gut in die Jahreszeit. Der spielt an dem ersten Ostersonntag, an dem Auferstehungssonntag abends. Und in der Geschichte, da sitzen die Jünger in einem Raum und haben abgeschlossen, weil sie Angst haben. Sie haben noch nicht so richtig gecheckt, dass Jesus auferstanden ist. Und Jesus tritt in ihre Mitte, in den Raum, so durch eine verschlossene Tür durch. Vielleicht ist er sogar durch die Wand gelaufen. Die Bibel sagt es nicht so genau, aber die Tür war abgeschlossen. Jesus ist da. Und ich möchte das, was Jesus den Jüngern sagt, das möchte ich auch heute Morgen jedem Einzelnen zusprechen, als einen ganz persönlichen Bibeltext heute Morgen für dich. Es steht in Johannes Kapitel 20, Vers 21 und 22. Friede sei mit euch, sagte Jesus. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Also Jesus kommt da an und er sagt, hey, Friede sei mit euch, Shalom. So wie Gott mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und dann hat er die angepustet und hat gesagt, nehmt den Heiligen Geist. Ein bisschen schräg, ne? Aber da sind drei Ermutigungen drin, die ich heute Morgen einfach loswerden möchte und dir ganz persönlich ans Herz legen möchte. Das Erste, du hast eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe. Jesus sagt nicht, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich und der Rest chillt mal ein bisschen. Sondern Jesus sagt, hey, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, alle, keine Ausnahme. Jesus sendet alle seine Jünger. Das Thema, das sich die Teens ausgesucht haben, jetzt heute für den Gottesdienst, ist ja das Thema Gaben, auch Gaben des Geistes. Da kommt der Heilige Geist drin vor. Also der Heilige Geist schenkt Gaben. Eine Gabe ist ja eigentlich nichts anderes als ein Geschenk, das man bekommt. Und warum schenkt er uns Gaben? Weil wir eine Aufgabe haben. Die Gaben sind da wegen der Aufgabe. Und das möchte ich dir zusprechen. Du bist nicht nutzlos. Ob du jetzt hier heute Morgen dich im Kontext von Gottesdienst, von Gemeinde siehst oder ob du dich siehst im Kontext von Familie oder im Kontext von deiner Arbeit, du bist nicht nutzlos. Der Heilige Geist schenkt dir Gaben, weil du eine Aufgabe hast. Jetzt fragst du dich vielleicht, was genau diese Aufgabe ist. Schön, dass du fragst, ich gebe dir die Antwort. Und zwar der zweite Punkt, den wir hier in dem Text finden. Du hast nicht nur eine Aufgabe, du bist auch Gottes Projektpartner. Das steckt hier drin. Ich lese es nochmal vor. Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Also in Vers 21, da bringt Jesus drei Faktoren ins Spiel, die unheimlich wichtig sind, nämlich der Friede, zweitens die Sendung Jesu durch den Vater und dann drittens die Sendung der Jünger durch Jesus. Ich bringe jetzt mal ein theologisches Fachwort mit rein, damit ich besonders intelligent erscheine. Und zwar, was hier Jesus macht und was er anspricht, das nennen die Theologen Missio Dei. Das ist lateinisch und heißt so viel wie die Sendung Gottes. Und ich habe euch mal so ein kleines Schaubild mitgebracht. Also offensichtlich Gott und die Welt. Ne? Also Gott ist zwar kein Dreieck, aber ihr versteht, was ich hier meine. Hier haben wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, den dreieinigen Gott. Und die Missio Dei, die beinhaltet Folgendes, nämlich, dass der Vater den Sohn auf die Welt geschickt hat. Das haben wir vor ein paar Monaten gefeiert, an Weihnachten. Habt ihr schöne Geschenke bekommen? Einer nickt, okay, schade für euch. Also der Sohn kommt auf die Erde, er wird Mensch. Er lebt sein Leben, er stirbt am Kreuz für unsere Sünden und dann wird er ins Grab gelegt und er steht auf von den Toten, Ostern, Knallbum, Bang und Himmelfahrt. Er geht zurück. Was passiert als nächstes? Jesus kommt, Jesus geht zurück. Genau, wir haben die Sendung des Sohnes, der Sohn geht zurück und als nächstes senden Vater und Sohn den Heiligen Geist auf die Erde. Das feiern wir dann am Pfingsten in ein paar Wochen. Und was kommt als nächstes? Kommt schon, Teens, ihr habt jetzt 1-2 Jahre Bibelunterricht gehabt. Was kommt als nächstes? Oh nein, hier will jemand sterben. Nein, wir gehen nicht zum Vater, wir machen vorher noch was anderes. Das machen wir auch irgendwann, das ist richtig. Aber vorher haben wir noch eine dritte Sendung. Und zwar die Sendung durch den Heiligen Geist, die Sendung der Gemeinde in die Welt. Wir haben in Missio Dei eine Vierfachsendung. Wir haben die Sendung des Sohnes durch den Vater. Wir haben den Heiligen Geist, es sind bloß drei, den Heiligen Geist durch Vater und Sohn. Und dann haben wir die Sendung der Gemeinde. Ja, Missio Dei. Also Gott hat einen Auftrag und hat einen Plan und hat ein Projekt. Und er nimmt uns in dieses Projekt mit hinein. Das ist ganz wichtig. Was ist das Ziel der Mission Gottes, ist die große Frage. Ein paar Mal erwähnt, dass die Gaben gegeben sind zum Bau der Gemeinde und das ist richtig, aber ich glaube, es geht noch einen Schritt weiter und den möchte ich jetzt heute noch mit oben drauf packen. Ich glaube, das große Ziel der Missio Dei, des Projektes Gottes ist Shalom, ist Frieden. Das sehen wir hier in Vers 21, da sagt Jesus nicht nur, ich wurde gesandt, ihr werdet gesandt, sondern er spricht auch von dem Ziel dieser Sendung, nämlich Friede sei mit euch. Shalom ist das Wort, was da Jesus gesagt hat. Und Shalom, dieser Frieden, ist nicht unbedingt das, was wir mit Frieden verstehen in der deutschen Sprache, sondern Shalom ist noch viel mehr als vielleicht eine Abwesenheit von Krieg oder eine Abwesenheit von Konflikt. Das Wort Shalom ist sehr, sehr inhaltlich aufgeladen. Wenn ein Jude damals gesagt hat Shalom, dann hat er nicht gedacht, weißes Fähnchen und keine Schüsse, sondern wenn ein Jude Shalom gesagt hat, dann dachte er an Wohlergehen, und zwar um ganzheitliches Wohlergehen. Das Ziel Gottes mit der Welt sehen wir vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten Buch der Bibel, Friede zu schaffen. Wohlergehen zu spenden. Das ist Gottes Projekt für die Welt, nicht nur für die Gemeinde, sondern es geht weiter, es geht in die Welt hinein. Gott hat seinen Sohn und er hat dich geschickt, damit die Welt Shalom erfahren kann, Frieden erfahren kann. Das ist Gottes Projekt und du bist durch die Sendung, die Jesus ausspricht in Johannes 20, bist Projektpartner Gottes. Also Shalom ist sowas wie ein optimaler Zustand des Wohlergehens und zwar in verschiedenen Richtungen. Shalom zwischen mir und Gott, diese vertikale Richtung, aber auch Shalom mit mir selbst. Wir kennen das doch alle, dass wir uns selbst manchmal einfach nicht leiden können. Mir geht es so auf Partys. Wenn ich mit Leuten zusammen bin, dann fange ich an zu reden und dann höre ich nicht mehr auf und nach der Party denke ich mir, oh Mann, ey, was hast du wieder gesagt? Also vertikal mein Shalom mit Gott, mein Shalom mit mir selbst, mein Shalom mit meinem Mitmenschen und ganzheitlich Frieden mit der Schöpfung. Die Bibel ist voll davon, auch von Shalom im Zusammenhang von Natur und von Schöpfung zu sprechen. Und das ist Gottes Projekt, er will das wiederherstellen. Wenn ihr mal in der Offenbarung lest, da findet ihr ganz viel von diesem Shalom-Projekt. Und da nimmt Gott euch mit hinein, nicht nur euch Teens aus dem Butt-Unterricht, sondern jeden Einzelnen, der zu Jesus gehört. Entschuldigung. Also die Missio Dei ist dein Projekt und so wie Jesus gesandt wurde als Friedensbringer, so wurdest du von Jesus gesandt, um Frieden zu bringen. Nicht nur in diese Gemeinde, sondern hinter die Glasfront, na, da ist jetzt erstmal Parkplatz, da braucht es nicht viel Frieden, aber da fahren Autos vorbei und die fahren irgendwo hin, an die Arbeit oder zu sich nach Hause, sind vielleicht Nachbarn von euch. Jesus ruft dich, Frieden zu bringen zu diesen Menschen. So wie Jesus gesandt wurde, Menschen zu dienen, so wurdest du gesandt und begabt, um Menschen zu dienen. Also du bist kein Jackenhalter Gottes, du bist ein Projektmitarbeiter Gottes, um Shalom zu bringen. Du bist ein Friedensstifter. Das klingt schön, ne? Aber auch irgendwie herausfordernd, um nicht zu sagen überfordernd. Ja, solange man sagt, ja, Gott kann das machen, ich mache das hier in der Gemeinde, ja, dann kann man sich das noch vorstellen. Aber wenn ich auf einmal durch die Tür nach draußen treten muss, dann wird es auf einmal ziemlich, ziemlich peinlich auch und ziemlich herausfordernd und ziemlich, ja, da kann man was verlieren. Und da möchte ich dir eine dritte Ermutigung aus dem Text zusprechen. Die ist selbsterklärend. Also nicht selbsterklärend natürlich, wenn ihr das lest. Du bist der Handschuh. Und ich erkläre euch gleich, was ich damit meine. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und dann, er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Also ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ohne das Wirken des Heiligen Geistes, können wir vielleicht nette Leute sein, die irgendwie ein bisschen was bewegen, aber wir können den Auftrag Gottes für uns nicht durchführen und erfüllen. Das ist wie mit dem Handschuh. Ich habe hier einen Handschuh für euch dabei. Für die Leute, die in Naturwissenschaften extrem begabt sind, wer von euch ist in Naturwissenschaften ganz gut? Eins oder zwei so? Ja, okay, ein Kugelschreiber geht hoch. Hast du für deine Nachbarin gezeigt? Ah, okay. Was passiert, wenn ich diesen Handschuh loslasse? Komm, sag. Was passiert? Applaus. Gut, ja, hast du gut gemacht, ist richtig. Gesetz der Schwerkraft. Und wenn ich jetzt sage, Handschuh, steh auf. Achtung, wir probieren das jetzt mal. Handschuh, steh auf. Dann passiert nichts. Und wir können jetzt alle zusammen gemeinsam sagen, Handschuh, steh auf, das würde ich jetzt im Sola machen. Die Teens würden eskalieren, wir würden jetzt wirklich, das Zelt würde umfallen, weil wir so laut schreien, Handschuh, steh auf. Und was würde passieren? Nix. Nix passiert, weil der Handschuh halt einfach da liegt, ne? Aber wenn ich jetzt Folgendes mache, dann passiert etwas Magisches. Dann kann der Handschuh sich auf einmal bewegen. Auf einmal liegt dieser Handschuh nicht mehr tot auf dem Boden rum, sondern er kann wackeln und er kann sich schütteln und er kann tatsächlich auf meine Befehle hören. Wenn ich zum Beispiel sage, Handschuh, sag Hallo, hast du gut gemacht. Wenn ich jetzt sage, hey Handschuh, predige mal bitte, dass alle Menschen Sünder sind. Und jetzt ruf mal alle zur Buße. Auf einmal kann der Handschuh das. Warum kann er das? Weil diese hervorragende, wunderbare, schöne, einzigartige Hand in diesem Handschuh steckt. Ja, das ist meine Hand, ist aber bloß. Also eigentlich ist es Gottes Hand und du hast schon gemerkt, du bist der Handschuh. Der Heilige Geist zieht bei dir ein und auf einmal bist du bewohnt und begabt. Auf einmal hängst du nicht so jackenhaltermäßig schlaff rum, ja. Ihr Eltern von den Teens, ihr kennt das so immer nach der Schule, wenn der Teenager nach Hause kommt und sich auf die Couch legt und dann sich 2 Stunden lang benimmt wie eine Zucchini und sich nicht mehr bewegt. Auf einmal füllt sich dieser Handschuh mit Leben. Und das möchte ich dir zusprechen, dass wenn du zu Jesus Christus gehörst, dass du hast, was es braucht, um tatsächlich die Mission Gottes und das Projekt Gottes für die Welt mit Gott zusammen umzusetzen. Durch die Gaben des Geistes, die er dir schenkt und durch den Heiligen Geist, der selbst in dir wohnt. Du bist kein Jackenhalter, du bist ein mächtiger Handschuh an der Hand Gottes. Das möchte ich dir zusprechen. Du bist nicht das, was der Teufel versucht, dir beizubringen. Ich bin ein Verlierer. Ich bin ein Sünder ohne irgendwie Hoffnung auf Erfolg. Ja, du bist ein Sünder, aber du bist ein geretteter Sünder, in dem der Heilige Geist lebt und der erfüllt ist und begabt ist, um die Welt zu verändern, mit dem Vater zusammen. Kommen wir zum Schluss. Ich bin schon bestimmt über der Zeit. Ich möchte enden mit einem Zitat von einem ganz tollen Prediger und Autor, Francis Chan, wenn ihr den kennt. Und er hat Folgendes geschrieben in seinem Buch über den Heiligen Geist, wie heißt das deutsche Buch? Also der deutsche Titel heißt Der unterschätzte Gott. Das Englische ist, glaube ich, noch passender. The Forgotten God. Der Gott, der vergessen wurde. Also der Heilige Geist. Und er schreibt Folgendes über das Leben mit dem Heiligen Geist. Ich möchte mich in meinem Alltag wirklich vom Heiligen Geist leiten lassen. Christus sagte, es sei besser für uns als Christen, dass der Heilige Geist kommt und ich möchte so leben, als wäre das wirklich wahr. Also manchmal denken wir uns, wäre es cool, wenn Jesus jetzt immer noch körperlich bei uns wäre. Jesus hat selber gesagt, nein, das wünscht ihr euch vielleicht, aber es ist besser, dass ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist. Gott ist dir jetzt näher, als er durch Jesus den Jüngern war. Ist dir das bewusst? Gott ist jetzt hier. Also Jesus sagt, es ist besser für uns, dass der Heilige Geist kommt und ich möchte so leben, als wäre das wirklich wahr. Ich möchte nicht weiter krabbeln, wenn ich die Fähigkeit habe zu fliegen. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Ja, danke schön. Darfst du ruhig früher und öfter machen, Mann. Also du bist nicht dieser leblose Handschuh, der auf dem Boden rumkriecht, wie wir uns manchmal fühlen in unserem christlichen Alltagsleben, sondern du bist jemand, hätte ich jetzt zwei Handschuhe da, würde ich so machen, der fliegen kann durch den Heiligen Geist. Das hier bin ich vor ein paar Jahren beim ersten Mal Achterbahn fahren. Ich war mit Freunden unterwegs und ich habe schon, also alle Jackenhalter kennen das, man baut schon vor und man sagt, hey, übrigens, ich werde nicht Achterbahn fahren, du brauchst mich gar nicht fragen. Achterbahn ist das Schlimmste, wir waren im Bus und ich habe mehrfach erwähnt, wie schlimm Achterbahnfahren ist und dann, wie das dann halt so ist, die Freunde und Bekannten, die versuchen, einen zu überreden. Und ich bin jemand, der ist sehr leicht herauszufordern. Und die haben nur ganz kurz so an der Oberfläche an meiner Männlichkeit gekratzt und schon saß ich in der Achterbahn. Ich dachte mir, oh Gott, ich bin... Anderle, du bist so dumm. Warum machst du das? Das ist doch Berechnung. Natürlich, die wissen genau, wie die dich in die Achterbahn bringen. Und dann sitzt man da, das war ein Tripsdrill, das war die Carajo. Oh Gott, ich stand unten eine halbe Stunde, habe mir das angeguckt und bei jeder Fahrt, die ich gesehen habe, wusste ich, nein, ich will das nicht. Und auf einmal saß ich drin und dann sitzt man ja so da, wer war schon mal in der Carajo gesessen? Ja, gut, okay, gut für euch. Und es ist dunkel und dann fährt man da so und ich will das jetzt nicht spoilern, aber ich wusste das nicht und dann fährt man ins Dunkle rein, man sieht nichts und auf einmal macht schon gleich am Anfang so ein komisches Salto und dann fährt man unten in so einen Tunnel rein und dann machst du und dann schießt dieses Teil dich mit einer Geschwindigkeit nach oben, dass dir die Spucke wegbleibt und die Luft wegbleibt. Du machst einfach nur so. Und dann kommst du oben am ersten Looping an und dann bekommst du wieder Luft und dann und in den nächsten 1,5 Minuten habe ich einfach nur geschrien. Und ich bin raus aus dem Teil, bin gerannt und bin sofort wieder in die Schlange rein. Und ich bin den restlichen Tag Achterbahn gefahren. Und seitdem bin ich absolut Achterbahnfahr-Junkie. Das ist meine Lebensgeschichte. Ich sage nicht, dass du als guter Christ Achterbahn fahren musst. Aber ich wurde vom Jackenhalter zum Achterbahnfahrer. Und das ist nicht nur möglich in Tripsdrill, das ist auch möglich in deinem geistlichen Leben. Du kannst heute eine Entscheidung treffen, dass du vom Jackenhalter zum Achterbahnfahrer wirst. Für den einen oder anderen ist vielleicht das einfach die Frage, gehöre ich jetzt eigentlich zu Jesus oder nicht? Hey, ich lade dich ein. Jesus Christus ist für deinen Mist und für deinen ganzen Schund, den du gemacht hast, gestorben, damit du nicht diese Sünde und diese Scham tragen musst. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Ich lade dich ein, heute in die Achterbahn zu steigen, die sich Leben mit Jesus nennt. Oder vielleicht bist du schon ganz lange Christ, aber du sagst, hey, mit dem Heiligen Geist, da habe ich immer ein bisschen Respekt vor gehabt. Was ist, wenn der mir was Falsches gibt? Ich möchte dich einladen, heute zu sagen, hey Gott, ich möchte kein Jackenhalter mehr sein. Ich möchte mit dir leben, all in. Ich setze alles auf dich. Steig heute Morgen ein. Bring Frieden in deine Schule. Bring Frieden an deinen Arbeitsplatz. Bring Frieden in deine Familie, indem du das, was Gott in dich hineingelegt hat und die Botschaft, die du kennst von Jesus Christus als Erlöser der Welt, in dein Umfeld hineinträgst, begabt und bewohnt vom Heiligen Geist. Lass dich erfüllen, ganz neu vom Heiligen Geist. Lass dich begaben. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, anders als die Antje, die weiß, wie das ist, die weiß, was sie hat für Begabungen und so weiter, vielleicht sitzt du heute Morgen da und denkst dir, ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe vielleicht die Begabung des Kaffeemachens. Ist das überhaupt eine Gabe? Ich weiß es nicht. Ja, ist eine wichtige Gabe übrigens. Aber sag doch heute Morgen zu Gott, hey Gott, welche Gaben hast du mir geschenkt und welche Gaben möchtest du mir vielleicht sogar noch schenken? Heute wäre ein guter Anfang. Sei mutig und sei stark und triff jetzt eine Entscheidung, ganz neu durchzustarten, wie mit der Karacho, mit Gott. Ich möchte kurz beten. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du heute Morgen durch das, was wir schon gehört haben vor der Predigt, durch das, was jetzt in der Predigt gesagt wurde, durch das, was wir jetzt vielleicht noch singen werden gleich, dass du sprichst zu uns, Herr. Herr, zeig uns ganz konkret, wo du möchtest, dass wir deine Projektarbeiter ganz praktisch werden in unserem Umfeld. Was wir tun können, um diesen Shalom-Frieden zu bringen, durch Wort oder durch Tat, durch Hilfe oder durch Ermutigung. Herr, wir bitten dich, dass du uns neu erfüllst, wie diesen Handschuh, der eben noch auf dem Boden lag und dann danach total faszinierende Dinge getan hat. Wir bitten dich, dass du uns erfüllst und dass du uns benutzt, Frieden zu bringen in diese Welt. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.